Als ich Anfang 20 war, da hat mich meine damalige Vermieterin, eine doch schon etwas ältere Frau, gebeten, ob ich nicht mit ihr mit zum Einkaufen gehen könnte, um ihr die schweren Getränkekisten aus dem Regal auf den Einkaufswagen und dann später ins Auto zu heben. Ich habe das natürlich gern gemacht und als wir aus dem Supermarkt rauslaufen, stehen da so zwei, drei Leute und die verschenken Fruchtsäfte als Werbegeschenk für die Fruchtsaftmarke. Meine Vermieterin ein paar Schritte voraus, ich mit dem Einkaufswagen hinterher und dann drückt einer von denen, meiner Vermieterin, eben zwei, drei von diesen Fruchtsäften in die Hand, lenkt den Blick auf mich und sagt halb zu ihr, halb zu mir, und will der Kleine auch einen? Ich muss sagen, ich habe mich mit meiner Körpergröße recht gut abgefunden, aber wenn man Anfang 20 als der Kleine bezeichnet wird, das trifft einen dann doch schon. Ja, wir wollen nicht die Kleinen sein, wir wollen groß sein. Und ich meine das jetzt gar nicht negativ. Ein kleines Kind, das möchte wachsen, körperlich, aber auch geistig, kognitiv. Es ist sogar ein Zeichen von Krankheit, wenn gar kein Wachstum zu erkennen ist. Und so ist es auch im Leben als Christen, in unserem Glauben. Wir sollen im Glauben nicht immer die Kleinen bleiben, sondern wir sollen wachsen. Und darüber wollen wir eben heute Morgen nachdenken, was Wachstum im Glauben bedeutet. Wir wollen das tun unter drei Fragestellungen. Die erste, was heißt Wachstum im Glauben? Dann, wie geschieht Wachstum im Glauben? Und worin zeigt sich Wachstum im Glauben? Und dieses Thema ist ein Riesenthema. Wir können das heute Morgen leider nicht umfassend behandeln. Ich möchte einfach ein paar Akzente setzen und möchte es tun mit Versen aus Epheser 4. Wer die Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen, Epheser 4. Und ich lese ab Vers 11. Epheser 4 ab Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe, und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Wir steigen ein mit der ersten Frage: Was heißt Wachstum im Glauben? Der Apostel Paulus gibt uns hier in den Versen 13 und 14, wie ich finde, eine sehr gute Beschreibung, was Wachstum im Glauben bedeutet. Er spricht hier davon, dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ich finde es immer wieder spannend, dass Paulus die Einheit hier nicht als Voraussetzung nennt, sondern als Ziel. Seien wir doch ehrlich, ganz tief in uns drinne steckt doch die Überzeugung, na, bevor wir überhaupt als Gemeinde irgendwie miteinander funktionieren, müssen wir doch in den Glaubensfragen Einheit haben, bevor wir dann auch überhaupt mal über Wachstum nachdenken können. Aber Paulus sagt hier, die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, das ist das Ziel des Wachstums. Wachstum im Glauben bedeutet, dass wir dahin gelangen, dass wir in den Glaubensfragen und in unserer Beziehung zu Jesus Einheit haben mit dem Bruder rechts neben uns und der Schwester links neben uns. Und wenn Paulus hier die Einheit als Ziel nennt, dann denke ich, gehört es zum Wachstum im Glauben dazu, dass wir auch bestrebt sind, diese Einheit zu suchen. Deshalb lasst uns als Gemeinde, als Hauskreise diese Einheit untereinander suchen, manchmal auch darum ringen und auf jeden Fall immer wieder dafür beten. Und dann geht es weiter, bis wir hingelangen zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Hier Hier greift Paulus ein Bild von einem Kind auf, eben ein Kind, das heranwächst zur vollen Mannesreife oder wie man auch übersetzen könnte, zur Volljährigkeit, zur Reife. Reife, Volljährigkeit, das ist das Gegenteil von Unmündigkeit. Und so fährt der Text dann fort, denn, in Vers 14, denn oder eigentlich, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Das ist das Bild von einem Boot, das im Sturm ist und von den Wellen und vom Sturm hin und her geworfen wird, umhergetrieben und dessen Besatzung viel Zeit und viel Kraft verbraucht, ohne zielgerichtet vorwärts zu kommen. Und so können auch die Gedanken, die Lehren, die Strömungen, die Geister in unserer Welt, die können so ein Sturm sein für uns Christen und uns viel Zeit und viel Kraft kosten, wo uns das verloren geht, dass wir unserem eigentlichen Auftrag nachgehen. Und das bezeichnet Paulus als unmündig. Und wir sollen dem entwachsen, diese Unmündigkeit. Also Wachstum im Glauben heißt auch Festigkeit im Glauben zu bekommen. Dass wir nicht mehr jeder Sau, die neu durchs Dorf getrieben wird, uns mit der wieder abgeben müssen, sondern dass wir in dieser Welt klar und zielgerichtet unseren Auftrag als Jünger Jesu gehen können und uns da nicht ablenken lassen davon. Also Wachstum im Glauben bedeutet Einheit, zur Einheit zu kommen, und Wachstum im Glauben heißt zur Festigkeit gelangen. Und damit zum zweiten Punkt, wie geschieht Wachstum im Glauben? Ich finde es sehr bezeichnend, wie dieser Vers 13, den ich gelesen habe, anfängt. Bis wir alle hingelangen. Alle. Wachstum im Glauben ist eine Gemeinschaftssache. Wir sind heute sehr individualistisch geprägt. Und ich glaube, da brauchen wir uns auch als Christen nicht außen vor nehmen. Wir fragen doch zuerst, wie kann ich im Glauben wachsen? Was hilft mir in meiner Beziehung zu Jesus? Wie kann ich fest werden? Und dieser Vers, der will unsere Gedanken in eine andere Richtung lenken. Nämlich dahin, wie können wir gemeinsam wachsen? Bis wir alle hingelangen. Das ist das Bild von einer Gemeinschaft von Menschen, die unterwegs ist. Und diese Gemeinschaft, die sollen alle zu dem Ziel gelangen. Vielleicht war von euch schon mal jemand in den Bergen, im Hochgebirge, in einer Seilschaft unterwegs. Da sind mehrere Menschen an einem und demselben Seil festgemacht und dann gehen die gemeinsam zum Beispiel auf den Gipfel von einem hohen Berg hoch. Wenn du in so einer Seilschaft bist, in dem Moment, wo du deinen Karabiner in dieses Seil einhängst, ab diesem Moment fragst du nicht mehr, wie komme ich zum Gipfel, sondern nur noch, wie kommen wir zum Gipfel. Und als Christen sind wir in so einer Seilschaft unterwegs. Wir haben ein gemeinsames Ziel und wir sind dahin gemeinsam unterwegs. Dass wir zur Einheit, zur Reife, zur Festigkeit im Glauben kommen, das ist eine gemeinsame Sache. Lasst uns deshalb nicht mehr fragen in erster Linie, wie kann ich im Glauben wachsen, sondern wie können wir gemeinsam wachsen? Als Ehepaare, als Familien, als Hauskreise, als Gemeinde. Wachstum im Glauben geschieht im Miteinander. Paulus hat es ein bisschen näher noch ausgeführt in den Versen vorher, ab Vers 11. Da beschreibt er, dass Jesus in der Gemeinde verschiedene Ämter gegeben hat. Er spricht von den Aposteln und den Propheten. Wenn wir im Zusammenhang vom Epheserbrief schauen, dann merken wir mit diesen zwei Bezeichnungen, da beschreibt Paulus diejenigen, durch die Gott seinen Plan, sein Wesen den Menschen geoffenbart hat. Also das, was wir heute in der Bibel zu lesen haben. Er spricht von den Evangelisten, das sind die Gemeindegründer oder diejenigen, die das Evangelium dort verkündigen, wo es bislang noch nicht gehört wurde. Er spricht von den Hirten, das sind Gemeindeleiter oder Älteste, und Lehrer, also Menschen, die das Wort Gottes auslegen und anderen Menschen erklären. Und ich finde es spannend. Er sagt jetzt nicht, ja, diese Ämter sind gegeben und das ist jetzt deren ihre Aufgabe, dass die Gemeinde wächst im Glauben. sondern wie geht es weiter in Vers 12? Diese Ämter sind gegeben zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Dieses Werk des Dienstes, dass der Leib Christi erbaut wird, wächst, das ist eine Aufgabe der Heiligen, also aller Gläubigen. Das ist nicht einfach die Aufgabe von einigen wenigen, die in ein Amt eingesetzt worden sind. Um nochmal das Bild von der Seilschaft zu gebrauchen, ja, in der Seilschaft gibt es normalerweise einen Bergführer, der vorne draus geht. Und ja, dieser Mann oder Frau, dieser Bergführer, der hat eine große Verantwortung. Aber eine Verantwortung hat er nicht, nämlich die 6, die hinten an seinem Seil dranhängen, auf den Gipfel hochzuziehen. Und so sind auch wir als Gläubige, jeder Einzelne, gefragt, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam im Glauben wachsen. Eben gemeinsam zu dieser Einheit und zu dieser Festigkeit im Glauben gelangen. Wachstum im Glauben geschieht im Miteinander, wo jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und was das bedeutet, dazu lesen wir noch die Verse 15 und 16. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Es ist ein spannender und komplexer Satz. Ich versuche ihn ein bisschen aufzudröseln. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt, also aus Jesus. Von ihm her geschieht das, dass wir zusammengefügt sind. Es ist nicht einfach Zufall, dass du und ich in der gleichen Gemeinde sind, sondern Jesus fügt zusammen. Und aus ihm wird der Leib auch verbunden. Joel hat es vorher schon gesagt, Jesus ist derjenige, der uns verbindet. Nicht unser Alter oder unsere Interessen, sondern Jesus verbindet uns. Und dieser Satz, aus ihm wird der Leib verbunden, der führt uns auch unsere Abhängigkeit von Jesus vor Augen. Dass wir wirklich als Gemeinde oder als Hauskreis zusammen bleiben können, zusammen auch fruchtbar wachsen können, obwohl wir doch so unterschiedliche Menschen sind, teilweise mit unterschiedlichen Ansichten und Überzeugungen, da brauchen wir Jesus dazu. Und dass wir so gemeinsam im Glauben wachsen, das kann nur Jesus wirken. Das ist sein Werk. Jetzt könnte man sagen, ja gut, wenn es Jesus macht, wenn er alles tut, dann braucht es ja uns nicht mehr. Das widerspricht aber dem, was hier steht, denn es geht weiter, dass diese Verbindung, dieses Zusammenfügen und Verbinden geschieht durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Also ja, Jesus fügt zusammen und er verbindet uns und allein er kann uns zusammenhalten und das wirken, dass wir im Glauben gemeinsam wachsen, aber er tut es eben durch uns, durch jeden Einzelnen von uns. Und es heißt dort, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Wir müssen uns also nicht fragen, kann ich das Gleiche wie der rechts neben mir oder wie die links neben mir? Habe ich die gleichen Fähigkeiten, die gleichen Begabungen? Sondern nach dem Maß jedes Einzelnen. Frage du dich also, wie kann ich mich mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Zeit, mit meiner Belastungsfähigkeit mich investieren in meinen Hauskreis oder in die Gemeinde? Was kann ich dazu beitragen, ganz konkret, dass wir zur Einheit gelangen, zur Festigkeit im Glauben? Wo ist da mein Platz? Und dann kommt die Verheißung, so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. So geschieht Wachstum. So hat Jesus sich Wachstum der Gemeinde vorgestellt. Er hat uns zusammengestellt und er hatte dabei Gedanken, und zwar, dass jeder von uns sich mit seinen Gaben einbringt und wir so gemeinsam wachsen. Also Wachstum im Glauben, vielleicht ein bisschen zugespitzt, geschieht dadurch, dass wir nicht mehr fragen, wie kann ich wachsen, sondern dass wir uns selber und den Herrn fragen, wo ist mein Platz, meine Aufgabe wo ich mit meinen Gaben mich einbringen kann, damit die anderen wachsen, damit wir gemeinsam wachsen. Und dadurch wirkt Jesus Wachstum im Glauben. Damit zum dritten Punkt, worin zeigt sich Wachstum im Glauben? Wenn wir weiterlesen im Epheserbrief, dann beginnt ab dem nächsten Vers ein neuer Abschnitt in diesem Brief. Und da legt der Paulus dar, dass Christsein nicht nur bedeutet, dass wir jetzt eben Teil dieser Seilschaft Gemeinde sind, sondern dass Christsein auch ganz konkrete Auswirkungen auf unser praktisches Leben hat, auf unser Verhalten. Also Wachstum im Glauben zeigt sich nicht nur in Einheit und Festigkeit, sondern das zeigt sich auch im Wachstum in der Heiligung. Was heißt Heiligung? Der griechische Begriff, der da steht, der lässt sich von Heiligkeit gar nicht so sehr unterscheiden. Und deswegen könnte man Heiligung vielleicht auch übersetzen mit dem Prozess des Heiligwerdens. Nun, das ist eine relativ schlechte Definition, denn was heißt heilig? Nach meinem Verständnis macht die Bibel da zwei Schwerpunkte bei dem Begriff heilig. Das eine ist, heilig ist, was ganz für Gott zur Verfügung steht. Die Priester im Alten Testament zum Beispiel, die werden heilig bezeichnet, weil sie dem Herrn zur Verfügung standen. Auf der anderen Seite heißt heilig aber auch, dass es dem Wesen oder den Eigenschaften, dem Charakter Gottes entspricht. Zum Beispiel Gottes Wesen seiner Fehlerlosigkeit, seiner Sündlosigkeit. Wachstum in der Heiligung könnte man also auch beschreiben, dass wir immer mehr so leben und so verhalten, wie es dem Wesen, den Eigenschaften Gottes entspricht. Und Paulus zeichnet hierzu einen Kontrast auf. Ab Vers 17, da beschreibt er zuerst das Leben von Menschen ohne Jesus. Und das ist auch das Leben von uns, bevor wir mit Jesus gelebt haben. Aber dann sagt er, bei euch ist doch aber was anders. Ihr glaubt doch an Jesus, ihr lebt doch mit Jesus. Da hat sich doch was verändert. Und so möchte ich lesen ab Vers 20. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der Text zeigt uns hier, als wir uns für Jesus entschieden haben, für ein Leben mit ihm, da ist mehr geschehen, als dass wir Vergebung unserer Schuld bekommen haben, dass wir Gottes Kinder geworden sind, dass wir ein neues, ein ewiges Leben bekommen haben, das nach dem Tod nicht aufhört, sondern in der Ewigkeit bei Gott weitergeht und nicht in der Trennung von Gott. Ihr habt, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt. Das Leben, das früher bestimmt war von deinen eigenen Wünschen, von deinen eigenen Idealen, von deinen eigenen Zielen, von deinen eigenen Plänen und das dadurch zugrunde gerichtet worden ist, das habt ihr abgelegt. Ihr habt doch gesagt, so wollen wir nicht mehr leben wie früher. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Jesus kam in dein Leben und er verändert deine Gesinnung, also deine Art zu denken, die Ausrichtung von deinem Denken, deine Gedanken. Er verändert deine Vorstellungen von gut und falsch, von richtig und böse. Der Geist der Gesinnung wird erneuert. Und dann habt ihr auch den neuen Menschen angezogen. Also so wie der alte Mensch geprägt war von meinen Vorstellungen, von meinen Wünschen, von meinen Idealen, so gibt es auch den neuen Mensch, der jetzt geprägt ist von den Idealen Gottes, von seinen Zielen, von seinen Wünschen, von seinen Plänen. Das alles ist geschehen, als wir Christen geworden sind. Und jetzt verändert Jesus unser Denken, unsere Ideale und wir haben uns dafür entschieden. Ja, wir wollen jetzt dem auch entsprechen, wie Jesus unsere Ausrichtung verändert. So wollen wir dann auch wirklich leben. In unserem Leben soll sich immer mehr der Charakter, die Eigenschaften des Wesen Gottes widerspiegeln. Und so viel mal als theoretische Grundlage und dann konkretisierte Paulus, was das jetzt genau heißt. Was heißt es, dem Wesen Gottes entsprechend leben, den Eigenschaften Gottes entsprechend? Und das kommt in den nächsten Versen, die ab Vers 25 dann kommen. Und ich finde es bezeichnend, auch hier beginnt Paulus wieder mit Versen, die das Miteinander beschreiben, das Untereinander. Es kommt später auch noch andere Verse, wo es auch um das Persönliche noch mehr geht, aber die Verse 25 bis 32, die wir nachher noch gemeinsam anschauen wollen, da geht es in erster Linie um das, wie wir miteinander umgehen. Also Wachstum in der Heiligung wird da konkret, wo wir miteinander sind, wo wir untereinander das leben, was Gott entspricht. Und die Verse ab Vers 25, die sind sehr praktisch und deswegen möchte ich da gar nicht allzu viel jeweils dazu sagen, sondern die vor allem lesen und vielleicht ein, zwei kleine Anmerkungen dazu machen. Vers 25, deshalb, also weil ihr eben den alten Menschen das alte Leben abgelegt habt und den neuen Menschen dieses neue Leben angezogen habt, deshalb legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Legt die Lüge ab. Ich denke, damit ist nicht nur gemeint, dass wir uns nicht aktiv anlügen sollen, sondern damit ist das ganze Unwahre gemeint. Alles, was irgendwie nicht echt, nicht ehrlich ist, dass man sich besser darstellt, als man ist, dass man nur seine schönen Seiten zeigt, dass man bei manchen Sachen vielleicht doch lieber Dinge nicht erwähnt, die eigentlich gesagt werden müssten. Legt alles Unwahre ab. Seid ehrlich zueinander. Das heißt auch, seid ehrlich, wo ihr Fehler macht. Gesteht einander ein, wo ihr gesündigt habt. Denn wir sind untereinander Glieder. Wir brauchen einander. Wir sind aufeinander angewiesen. Ein Körper funktioniert nicht, wenn die einzelnen Glieder nur noch das machen, was sie wollen und bildlich gesprochen nicht mehr die Wahrheit reden miteinander. Wir brauchen einander und da ist alles Unwahre schädlich. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Dann geht's weiter, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Auf was sind wir zornig? Sind wir auf das zornig, worauf auch Gott zornig ist, oder sind wir nicht häufig auf das zornig, was uns jetzt gerade nicht in den Kram passt, was uns vielleicht ärgert, wo der andere eine blöde Aussage gemacht hat oder eine Überzeugung hat, die ich so nicht teile? Was macht uns zornig? Häufig ist es doch das, was ja, uns gerade angreift, was uns verletzt, wo wir in unserem Ego vielleicht gekränkt werden. Und da sagt Paulus, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also lasst es nicht Abend werden, bevor ihr nicht einander vergeben habt. Und die wenigsten von uns, die wohnen im gleichen Haus, deswegen ist es gut, sich zu vergeben und den Zorn auszuräumen, bevor man auseinandergeht. Dieser Nachsatz in Vers 27 und gebt dem Teufel keinen Raum, verstehe ich als Folge davon, was passiert, wenn wir eben nicht unseren Zorn begraben, bevor der Abend kommt. Da gewinnt der Teufel Raum. Da hat er Punkte, wo er uns auseinanderbringen kann, wo er uns einreden kann, ja, siehst du, der hat es doch gar nicht gut gemeint mit dir und die will eigentlich nur das Schlechte von dir. Aber wo wir den Zorn ausräumen, da hat der Teufel diesen Anknüpfungspunkt nicht, wo er unser Miteinander und damit eben auch unser Wachstum im Glauben zerstören kann. Vers 28, wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Ich glaube, die wenigsten von uns stehen aktiv in der Gefahr, dass sie stehlen, dass sie anderen Leuten Dinge wegnehmen. Aber Paulus macht hier ja auch noch einen Blickwechsel hin, weg von dem, was ich brauche, zu dem, was der andere braucht. Damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Das erfordert den Blick für die Bedürfnisse des anderen, auch für die ganz konkreten materiellen Bedürfnisse. Als Christen schauen wir nicht mehr nur nach unserem Auskommen, sondern auch da hat der andere genug. Lasst uns das auch in unseren Hauskreisen praktizieren, dass wir schauen, hat denn jeder das, was er braucht zum Leben? Oder dann auch darüber hinaus in der Gemeinde oder auch sonst zu unseren Mitmenschen. Wo sind Bedürftige und wo kann ich dem ganz konkret was mitgeben? Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Wie reden wir miteinander als Christen? Reden wir faules Geschwätz, Dinge, die eigentlich keinen Wert haben, loses Gerede? Oder haben wir auch da den Blick, was dient dem anderen? Braucht er jetzt eine Ermahnung oder eine Ermutigung, einen Trost? Und dass wir so auch miteinander reden, dass wir wertvolle Gespräche führen, die dazu beitragen, dass wir wachsen im Glauben. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Auch hier denke ich, das wäre eine Folge davon, wenn wir unnütze Dinge reden, wenn wir nicht gewinnbringend miteinander reden, dass wir den Heiligen Geist Gottes betrüben. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Wie schnell kommt Bitterkeit auf, auch unter uns Christen, dass wir bitter werden über einen anderen, der uns enttäuscht hat, dass wir wütend oder zornig sind. Oder kennt ihr das auch, dass man plötzlich nicht mehr wirklich sachlich und ruhig redet, sondern in dieses Geschrei reinkommt, wo es eigentlich nur noch darum geht, den anderen zu übertrumpfen und man gar keine Zeit mehr hat zuzuhören? Lästerung, schlechtes Reden über andere hintenrum, so dass sie es nicht mitkriegen. All das sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Gütig, das griechische Wort, das hier steht, das kann verschiedene Bedeutungen annehmen. Das kann heißen sanft oder freundlich, milde wie ein milder Wein, der angenehm ist. Aber wenn es im folgenden Vers, Kapitel 5, Vers 1 heißt, seid nun Nachahmer Gottes, dann denke ich, ist es wichtig, dass wir auch bei der Güte uns an der Güte Gottes orientieren. Und das gleiche Wort, das hier steht, das verwendet Paulus auch in Römer 2, Vers 4, wo er sagt, die Güte Gottes, die leitet zur Buße, die leitet zur Umkehr. Auch das soll Platz haben in unserer Gemeinschaft, dass wir einander helfen, umzukehren von falschen Wegen. Wenn mein Bruder oder meine Schwester im Hauskreis einen falschen Weg geht, lässt mich das kalt? Oder denke ich, ja, das ist seine oder ihre Privatsache, da will ich mich nicht einmischen, will da niemandem zu nahe treten. Die Güte Gottes, die leitet zur Buße, die leitet zur Umkehr. Die legt manchmal den Finger in die Wunde, die ist nicht immer nur kuschelig sanft. Aber sie legt den Finger nicht in die Wunde, um weh zu tun, sondern um den anderen zu gewinnen für das Richtige. So sollen auch wir als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Hauskreise aufeinander Acht haben, wo geht jemand einen falschen Weg und uns helfen, wieder auf den richtigen Weg zurückzukommen. Und das tun wir nicht mit erhobenem Zeigefinger oder mit der heruntergezogenen Brille vom Oberlehrer, sondern das tun wir mit Mitleid, mit Herzlichkeit oder wie man sonst dieses Wort hier übersetzen könnte. Denn gutes Inneres ist eigentlich ganz wörtlich übersetzt. Ich habe dem anderen, bringt dem anderen Wohlwollen entgegen. So sollen wir einander auch korrigieren. Und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wo wir aneinander schuldig werden, lasst uns da vergebungsbereit sein. Wie Gott uns in Christus vergeben hat und wie hat er uns denn vergeben? Zuvorkommend und so, dass er nicht mehr dran gedacht hat. Er gedenkt unserer Schuld nicht mehr und so sollen auch wir einander vergeben. Aber zum Vergeben, da gibt Jesus in Johannes 20 seinen Jüngern auch den Auftrag und die Autorität, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Also lasst uns auch das praktizieren, dass wo ein Mensch wirklich umkehrt von seinen Fehlern, wo er seine Schuld bereut und es ausspricht und bekennt, dass wir ihm zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben im Namen Jesu. Ja, so viel als Konkretisierung dessen, was es heißt, nicht mehr einen alten Menschen zu leben, sondern den neuen Menschen. Der Epheserbrief ist noch voll mit weiteren Konkretisierungen, aber ich möchte es dabei mal bewenden lassen. Wachstum im Glauben zeigt sich auch im Wachstum in der Heiligung. Und das wird konkret dort, wo wir miteinander sind, im Umgang untereinander. Ich möchte zusammenfassen, was wir heute Morgen gesehen haben. Wir haben uns gefragt, was heißt denn Wachstum im Glauben? Und gesehen, Wachstum im Glauben heißt, dass wir zur Einheit und zur Festigkeit im Glauben gelangen. Wir haben uns gefragt, wie geschieht Wachstum im Glauben? Das geschieht zuallererst durch das Wirken Jesu. Er ist es, der uns wachsen lässt im Glauben, aber er macht es ganz konkret durch unser Miteinander. Dadurch, dass wir nicht mehr zuerst nach uns fragen, sondern dadurch, dass wir fragen, wo kann ich mich einbringen mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten zum Wohl aller. Und wir haben uns gefragt, worin zeigt sich Wachstum? Und Wachstum zeigt sich in einem Wachstum in der Heiligung, was dort konkret wird, wo wir miteinander umgehen und dass wir dort Gottes Wesen, Gottes Charakter, Gottes Eigenschaften widerspiegeln. Amen.